Dennoch leben ganz viele am Stadtrand. Und für Stadtplaner ist das dann natürlich ein besonders interessantes Thema zu überlegen, können wir denn auch diese Gebiete am Stadtrand so reizvoll gestalten oder wenigstens annähernd so reizvoll wie diese Teile von Städten, die wir besonders lieben, wie in Amsterdam und Paris.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir unterschiedliche Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hatten deutsche Großstädte 2021 den größten Bevölkerungsverlust seit knapp 30 Jahren. Es entscheiden sich also immer mehr Menschen für ein Leben auf dem Land. Im Volksmund auch Stadtflucht genannt, spiegelt die Suburbanisierung ein Phänomen wider, bei dem größere Teile der Bevölkerung, mehrheitlich Familien im Alter zwischen 30 und 49 Jahren, aus der Großstadt in das städtische Umland abwandern. Dort macht sich die Suburbanisierung dann durch steigende Einwohnerzahlen und höhere Beschäftigung bemerkbar. In diesem sogenannten suburbanen Raum, der als praktisch, aber oftmals auch als eintönig empfunden wird, tut sich seit einigen Jahren sehr viel. Wo die Zukunft der Stadt liegt, entweder am Stadtrand oder im Speckgürtel hinter der Stadtgrenze oder auf dem Land, untersucht unter anderem eine Forschungsgruppe aus Stadtplanerinnen, Landschaftsplanerinnen und Sozialwissenschaftlerinnen. Zu den Forschenden gehört auch unser heutiger Gast, Professor Dr. Uwe Altrock, Dekan des Fachbereichs und Professor für Stadterneuerung und Planungstheorie an der Universität Kassel. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Altrock.
Guten Tag.
Wie ich gerade bei der Vorstellung des Themas erwähnte, erforschen Sie das Feld der Suburbanisierung. Können Sie zu Beginn unseres Podcasts einmal erläutern, was mit diesem Begriff gemeint ist?
Eigentlich versteht man unter Suburbanisierung die Entwicklung außerhalb einer Kernstadt von einem Ballungsraum. Also alles, was sich hinter der Stadtgrenze dieser Stadt da im Mittelpunkt eines Ballungsraums abspielt, bezeichnet man eigentlich als Suburbanisierung. Das ist, wenn neue Wohnquartiere gebaut werden, wenn da neue Einkaufszentren oder Gewerbegebiete gebaut werden. Im weiteren Sinne sprechen wir aber eigentlich auch dann von Suburbanisierung, wenn am Rand des besiedelten Bereichs einer Stadt weitergebaut wird. Also wir zählen Stadterweiterung, auch wenn sie noch innerhalb der Grenzen der Kernstadt stattfindet, auch zur Suburbanisierung.
Okay, das hat also nichts mit der Stadtgrenze zu tun, sondern außerhalb des Stadtkerns. Also wenn die Stadt sich erweitert an die Stadtränder oder auch vielleicht ein bisschen drüber hinaus, das ist der Begriff der Suburbanisierung.
Genau. Uns geht es eigentlich im Wesentlichen darum, alles zu untersuchen, was an Entwicklung stattfindet auf Gebieten, die vorher nicht besiedelt waren. Also wo vorher Landwirtschaft war, wo vielleicht Wald war. Und wenn dort gesiedelt wird, das betrachten wir.
In den vielen Folgen unseres Podcasts ist das Stichwort Suburbanisierung bisher selten aufgetaucht. Was finden Sie denn persönlich so spannend an diesem Thema?
Ja, also insbesondere reizt mich daran, dass wir ja ganz häufig ein eher ambivalentes Bild von den Vorstädten haben. Wir lieben die Stadtkerne, weil sie so lebendig sind. Wir fahren gerne nach Amsterdam und Paris, nicht weil dort tolle Einfamilienhausgebiete sind, sondern weil die Innenstädte so toll sind. Dennoch leben ganz viele am Stadtrand. Und für Stadtplaner ist das dann natürlich ein besonders interessantes Thema zu überlegen, können wir denn auch diese Gebiete am Stadtrand so reizvoll gestalten oder wenigstens annähernd so reizvoll wie diese Teile von Städten, die wir besonders lieben, wie in Amsterdam und Paris.
Ich bin in diesem Kontext bei meinen Recherchen auch auf einen Satz von Ihnen gestoßen, den zitiere ich mal kurz. Wir sollten das Vertrauen in vernachlässigte Gegenden wiederherstellen und aufkeimen lassen. Was genau meinen Sie eigentlich damit?
Das ist ja sozusagen ein Credo meiner Arbeit als Hochschullehrer für Stadterneuerung. Unabhängig von Stadterweiterungsvorhaben wenden wir uns ja der Frage zu, wie können wir den Bestand, die schon besiedelten Quartiere, weiterentwickeln. Häufig sind die ja vernachlässigt und wir sind der Auffassung, dass ganz unterschiedliche Bestandsgebiete aufzuwerten sind, insbesondere dann, wenn man sie nicht vernachlässigt oder wenn man davon absieht, sie als Ghetto oder als heruntergekommenes Quartier zu bezeichnen. Und wir brauchen eigentlich alle unsere Stadtquartiere, so unterschiedlich sie sein mögen, aber damit sie lebensfähig sind, sollten wir uns um sie kümmern und sie weiterentwickeln. Und das gilt für Innenstädte wie alte Gewerbegebiete, genauso wie Großsiedlungen am Stadtrand oder auch Einfamilienhausgebiete.
Sie sprechen ja in Ihrem Forschungsprojekt über den Begriff, über die Entwicklung der neuen Suburbanität. Und Sie sprechen auch von einer neuen Phase der Stadterweiterung. Was genau ist die Grundidee, die Sie damit erforschen oder die dahinter steckt? Und was unterscheidet diese Phase von den früheren Entwicklungen, die wir auch alle kennen und die auch schon am Stadtrand gebaut sind?
Früher wurde ja ganz viel in die Fläche gebaut. Und gerade wenn wir da so die 60er, 70er, 80er Jahre des 20. Jahrhunderts sehen, da sind viele neue Quartiere am Stadtrand entstanden, ein immenser Flächenverbrauch. Und seitdem hat sich das Bild mit der Nachhaltigkeitsdebatte sehr stark gewandelt. Also inzwischen ist eigentlich unstrittig unter Stadtplanerinnen, aber auch in der Bundesregierung, dass wir nachhaltigkeitsorientierte Stadtentwicklung betreiben sollten und die sich dadurch auszeichnet, dass wir Innenentwicklung vor Außenentwicklung betreiben sollten, um nicht immer weitere Flächen in Anspruch zu nehmen, um die Städte nicht ausufern zu lassen, um nicht die Verkehrswege zwischen Wohnen und Arbeiten immer weiter zu verlängern. Und inzwischen ist das auch in vielen Städten angekommen. Die meisten Städte versuchen, Innenentwicklung zu betreiben und eben nicht neue Siedlungen auf der grünen Wiese zu bauen. Jetzt zeigt sich aber, dass bei diesen Bemühungen zur Innenentwicklung viele Städte an große Schwierigkeiten stoßen und die Möglichkeiten im besiedelten Bereich weiter noch zu entwickeln an Grenzen stoßen und Städte greifen dann wieder verstärkt zurück auf die Entwicklung am Stadtrand. Auch deswegen, weil der erhebliche Wohnflächenbedarf dann nicht mehr in Innenentwicklung so leicht zu befriedigen ist. Und unsere Überlegung ist jetzt, wenn eigentlich jeder Innenentwicklung machen möchte und nachhaltige Stadtentwicklung, wenn man also am Stadtrand nicht mehr siedelt, weil man das möchte, sondern weil man es muss, um es mal etwas verkürzt zu sagen, dann sehen die Strategien am Stadtrand ganz anders aus als vielleicht noch vor 50 oder 70 Jahren. Und das ist der Ausgangspunkt. Wir sehen andere Nachfragestrukturen in der Bevölkerung und wir sehen andere politische Strategien, die Innenentwicklung bevorzugen. Unsere Hypothese ist, dass am Stadtrand die Städte dann auch versuchen werden, Qualitäten wie in Innenstädten oder wenigstens an den Angelehnte zu realisieren. Und wir machen uns auf die Suche danach, ob das gelingt, ob das die Städte überhaupt machen und in welchem Umfang.
Ja, da kommen wir ja gleich nochmal dazu, zu den konkreten Beispielen. Oder auch nochmal zu Ihrem Forschungsprojekt. Was ich ja mit den früheren Siedlungen überhaupt nicht verbinde, ist der Begriff Flächenverbrauch. Also gerade wenn Sie sich die großen Siedlungen im Hamburger Stadtrand angucken, Steilshoop, Kirchdorf Süd, die sind ja dicht urban, die gehen ja nicht wie so ein Siedlungsbrei am Stadtrand entlang, sondern die versuchen ja eigentlich auf wenig Fläche viel Wohnungen zu realisieren. Also den Begriff hätte ich jetzt gerade nicht gedacht in den alten Stadterweiterungsgebieten.
Ja, wir sehen ja an vielen Stellen schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, dass dann doch sehr ausgedehnte Einfamilienhausgebiete gebaut werden und die entsprechen ja auch den Wünschen vieler Bewohner, die leben da ja auch gerne, aber die sind natürlich dann schon sehr stark von Flächen in Anspruchnahme gekennzeichnet, also gehen weit ins Umland hinein und auch bei den Großsiedlungen, die dann so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gebaut worden sind, da sind zwar die Dichten etwas höher, aber insgesamt immer noch viel niedriger als in Innenstädten. Nun will ja jetzt auch nicht jeder so dicht wie in der Innenstadt leben, aber jedenfalls der Flächenverbrauch ist da schon sehr groß. Ob man da immer von Zersiedlung sprechen muss und ob das für die Hamburger Siedlungen dann im Einzelnen zutrifft, da kann man natürlich dann streiten. Aber wenn Sie dann in Städte wie in Atlanta in den USA gucken, da geht also die Stadt 120 Kilometer hinaus in die Landschaft und da stehen nicht nur Einfamilienhäuser nebeneinander, sondern zwischen den Einfamilienhäusern stehen dann immer noch Waldstücke, dass bloß niemand seine Nachbarn sieht oder zu viele Nachbarn sieht, Da ist das dann im Extrem verwirklicht, diese Zersiedlung. Und da gibt es natürlich unterschiedlich starke Ausprägungen dieses Phänomens. In Deutschland nicht ganz so stark, aber immer noch sehr viele Einfamilienhausgebiete.
Jetzt werfen wir schon den Blick so ein bisschen in die Zukunft und auf Ihre Forschung. Sie haben gesagt, ich zitiere Sie nochmal, in den vergangenen Jahren hat sich in den Außenbezirken der Städte viel verändert. Steigender Bedarf an Wohnraum führt wieder zur Gründung ganzer Stadtquartiere, aber die Städte wollen das besser machen als in der Vergangenheit. Diese Quartiere haben oft den Anspruch, urban und lebenswert zu sein, Ressourcen zu schonen und Funktionen anzubieten, die sonst mit den Zentren verbunden werden. Beispielsweise Arbeitsplätze oder auch lebendige öffentliche Stadtplätze. Meine Frage, was zeigen Ihre ersten Erkenntnisse? Klappt das, der Anspruch und die Wirklichkeit?
Also wir sehen in einigen Großstädten insbesondere, dass die großen neuen Quartiere mit sehr großem Nachhaltigkeitsanspruch geplant werden. Die sind teilweise noch in Vorbereitung, aber dort, wo wir sehen, dass sie umgesetzt werden, sehen wir, dass sie doch sehr viel sorgfältiger mit Fläche umgehen. Sie setzen da drauf, nicht einfach nur alles groß und ausgedehnt zu machen. Auch bei den Freiflächen hat man ja gemerkt, es geht nicht unbedingt darum, sie besonders groß zu machen und dann vielleicht zu riskieren, dass man dann ganz extremen Pflegeaufwand von den Gärtnern der jeweiligen Stadt hat, sondern man muss Qualität auch auf kleinem Raum realisieren. Und dieses kompakte Siedeln, die Qualität auf kleinem Raum, die sehen wir an vielen Stellen realisiert, also insbesondere darin, wie dann die Gebäude und die Freiflächen und die Plätze zueinander organisiert sind. Die neuen Stadtteile sind auch sehr viel ressourcenschonender als früher geplant. Wo wir noch etwas skeptisch sind, das ist bei der Frage, ob denn in diesen Stadtteilen auch wirklich Arbeitsplätze realisiert werden können, damit die Leute nicht weite Wege zu ihrer Arbeit zurücklegen müssen. Das ist immer noch ein sehr schwieriges Thema, wo die Stadtplanung nur begrenzt weiterkommt.
Aber das stimmt ja ganz hoffnungsfroh, was Sie da erzählen. Also Anspruch und Wirklichkeit in der Planung der neuen Stadterweiterungsgebiete scheinen nicht so weit auseinander zu klaffen. Das höre ich da so heraus. Ihre Forschungsgruppe untersucht ja verschiedene Suburbanisierungsprojekte in Deutschland. Erste Frage, welche Projekte haben Sie ausgewählt und warum haben Sie diese ausgewählt?
Ja, wir haben also insbesondere große Projekte ausgewählt. Wir untersuchen ganz vertieft die allergrößten Stadterweiterungsprojekte in Deutschland. Dann aber auch in die Breite alle nicht ganz so großen, also Quartiere mit mehr als 500 Wohneinheiten. Diese Grenze ist so willkürlich gewählt, aber es geht uns im Wesentlichen also dann auch eine ganze Reihe von größeren neuen Stadtentwicklungsvorhaben in unterschiedlichsten Städten zu untersuchen. Und dabei fällt dann auf, um nochmal an Ihre vorige Ausführung anzuknüpfen, dass tatsächlich in diesen größeren Städten der Anspruch nicht nur hoch ist, sondern wir auch das Gefühl haben, der Anspruch wird oft durchgehalten. Da werden Fortschritte gemacht bei der Realisierung nachhaltiger Quartiere. In kleineren Quartieren und weiter in der Peripherie, da sieht man aber auch, dass manchmal die Ansprüche nicht so hoch sind. Und das liegt natürlich auch daran, dass dort die Bevölkerung keineswegs immer so bereit ist, kompakter zu wohnen. Dort wollen die Leute weiter im Einfamilienhaus wohnen, das ist ja auch schön. Und dann von der Politik oder von der Stadtplanung aus gegen dieses breite Verständnis von einem einfamilienhausorientierten Wohnen sich durchzusetzen, das gelingt dann in solchen weniger großen und weniger dichten Städten umso schwieriger.
Sie haben noch nicht die Quartiere genannt. Können Sie die noch mal kurz auflisten, damit unsere Zuhörer die auch mal nachschlagen können?
Ja, also wir untersuchen ja in Hamburg das Quartier Oberbillwerder, das ja eins der größten in Deutschland ist. Wir untersuchen Freiham im Münchner Westen. Wir untersuchen den Stadtteil der Quartiere im Frankfurter Nordwesten. Wir untersuchen Dietenbach in Freiburg im Breisgau. Und wir untersuchen den Nordostraum von Berlin im Bezirk Pankow, wo unterschiedliche Quartiere liegen. Und das sind dann alles Quartiere, die, also ich sage jetzt mal, die sind zwar sehr unterschiedlich groß und haben auch unterschiedliche Phasen, aber das sind welche, die alle so um die 10.000 und mehr Einwohner dann mal haben sollen, wenn sie fertig sind.
Ja, Oberbillwerder ist auch dabei. Das freut uns natürlich sehr. Wieso ist Oberbillwerder für Ihre Forschung so interessant? Was machen wir besonders gut oder schlecht oder warum haben sie uns ausgewählt, nur weil wir so groß sind?
Also es gibt da mehrere Gründe. Es gibt natürlich mal einen ganz technischen. Also Oberbillwerder schließt an Bergedorf und an aller Mühe an. Und wir sehen also im Umfeld Versuche für Stadterweiterungen aus unterschiedlichsten Jahrzehnten, die sich dann über die Zeit ergänzen. Und das ist also schon mal als Labor unheimlich interessant zu beobachten, wie die sich zueinander verhalten, wie sie sich bewähren, welche Vor- und Nachteile dann diese Gebiete aus unterschiedlichen Zeitaltern im Vergleich in der Realität haben. Aber ungeachtet dessen ist für uns Oberbillwerder natürlich aus vielen anderen Gründen interessant. Zum einen, weil Hamburg einen hohen Anspruch an die Realisierung von vielen Wohnungen hat. Zum zweiten, weil Oberbillwerder auf einer Fläche entsteht, die im Eigentum des Landes ist und damit also eine Konstellation, die dann doch eine starke Steuerung der Entwicklung mit den städtebaulichen Zielen, die dann die Stadtentwicklung vor Ort hat, bedeutet. Wir sehen interessante Verfahren, sehr ausgereifte Verfahren, Wettbewerbe, Beteiligungsverfahren, die also sehr sorgfältig unterschiedlichste Belange bei der Planung mit einbeziehen. Das alles haben wir in so einer Vorphase schon beobachtet und das war eben auch Grund dann, Oberbillwerder weiter zu beobachten.
Ja, Sie forschen ja noch ein paar Jahre. Wir begleiten das ja auch und unterstützen uns ja auch gegenseitig mit den Erkenntnissen. Und Sie forschen, glaube ich, auch schon ein paar Jahre und haben auch schon Herausforderungen identifiziert, die wir bei der Umsetzung oder die eigentlich alle Kommunen bei der Umsetzung der großen Stadtentwicklungsprojekte haben. Können Sie mal die größten oder die wichtigsten Herausforderungen nennen? Also Zeit sicherlich, ne, so Qualitäten durch die ganze Zeit zu tragen, aber es gibt bestimmt auch noch andere.
Also über die Zeit zu tragen bedeutet natürlich auch über unterschiedliche Epochen, in denen manchmal mehr und manchmal weniger Nachfrage nach Wohnen oder neuen Quartieren besteht und dann sich also auch dann politisch der Wind manchmal dreht und da also durchzuhalten über viele Jahre, das ist eine riesige Herausforderung. Also solche großen Quartiere brauchen ja durchaus schon mal auch 20 Jahre, bis sie dann realisiert sind. Das nächste wäre die Frage, wie treffen unterschiedliche politische Akteure aufeinander? Also solche großen Quartiere sind ja immer eine Belastung für Nachbarn. Sie verändern ökologische Verhältnisse. Also sie haben ja negative Auswirkungen, auch wenn man sie mit größtem Anspruch plant. Das heißt also, es gibt immer unterschiedlichste Befürworter und Gegner und die miteinander so in Abstimmung zu bringen, dass dann am Schluss Entscheidungen gefällt werden können, die vielleicht nicht im Konsens getroffen werden, aber doch ohne Riesenproteste, das ist schon eine Riesenherausforderung. Und gerade wenn wir zersplitterte politische Verhältnisse haben, also wir befinden uns ja am Stadtrand, wenn in der Kernstadt, in der so eine Stadterweiterung stattfindet, ein politisches Lager die Mehrheit hat, im Umland dann vielleicht andere politische Parteien die Mehrheit haben. Das sind große Herausforderungen, wenn die aufeinandertreffen, sich bekämpfen. Wir haben dann auch unterschiedliche Philosophien. In manchen Kontexten wird versucht, mit großen Entwicklungsgesellschaften oder Bauträgern dann viele Wohnungen auf einmal zu realisieren, weil man sich erhofft, dann eben schnell zu sein und auch aus einem Guss Quartiere zu entwickeln. Aber da haben wir dann wiederum das Risiko, dass das dann auch, wenn Bauträger schnell was von der Stange planen, dann monoton wird. Und interessante Quartiere zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie sehr vielfältig sind und auch unterschiedlichste Bauherren, Bauherrinnen und Träger mitwirken und die zum Mitwirken zu bringen, ist aber sehr aufwendig in der Koordination und da besteht also sozusagen ein latenter Widerspruch zwischen dem aus einem Guss und dem sehr kleinteilig entwickeln und bauen und da eine Balance zu finden, ist für mich auch eine der größten Herausforderungen bei der Zusammenarbeit der Akteure.
Also aus einem Guss, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr, dass man große Quartiere baut und die dann aus einem Guss errichtet. Ich habe mir nochmal in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal Steils Hub ein bisschen durchgelesen. Das ist ja auch eine große Stadterweiterungsgebiet aus den 70er Jahren. Das war ja früher ein Demonstrativbauvorhaben. Da hat alle architektonische und stadtplanerische Kraft gemacht, um was richtig Gutes dort zu bauen. Das sind diese entlang einer zentralen Achse, diese Wohnhöfe, die da aneinander gereiht worden sind. Ja, damals wollte man alles richtig machen, hat viel geforscht, viel geplant und gedacht. Dann hat man 90% der Wohnungen mit Sozialwohnungen errichtet und so einige andere Themen, die dann im Laufe der Jahre dazugekommen sind, die den Vorteil, vielleicht aus einem Guss und damit schneller zu planen, dann auch wieder Nachteile mit sich gebracht haben. Ne? Und die neuen Quartiere, wenn man sie so vergleichend anschaut, die sehen ja sehr vielfältig aus, sehr ausdifferenziert in den Baublöcken. Man hat ja gar nicht mehr alles aus einem Guss. Alle Stadttypologien oder Bautypologien sind auf kleinen Baufeldern gruppiert. Das ist ja die Handschrift, die man überall in den Quartieren wieder abliest.
Ja, das stimmt und das ist ja auch einer der Punkte, der uns hoffnungsvoll stimmt. Aber jetzt sind wir natürlich wieder bei den größten Quartieren. Wenn Sie dann bei den etwas kleineren gucken, zwischen 500 und 1000 Wohneinheiten, gibt es durchaus welche, die aus einem Guss von einer Wohnungsgesellschaft errichtet werden, wo es dann um Effizienz und preiswertes Bauen geht. Und da kommt man schon auch an die Grenze dessen, was dann vielleicht nicht monoton ist, weil wird dann schon darauf geachtet, dass die baulichen Formen ein bisschen vielfältiger sind, aber da besteht schon die Gefahr, dass das auch etwas monotoner wird.
Es hängt wahrscheinlich auch von der Governance-Struktur ab, ne? Wie stark regiert oder entwickelt eine Kommune mit, wann überlässt sie die Baufelder den Privaten, die dann ja auch eher die Effizienz vor Augen haben und dann nach anderen Formen der Umsetzung greifen. Genau. Aber okay, wir wollen da jetzt nicht noch tiefer einsteigen, sondern mal ein bisschen weggehen von der Planung. Also die Quartiere, die Sie beforschen, die sind ja, also die meisten Quartiere befinden sich noch in der Planung. Aber es sind auch einige Quartiere dabei, die schon gebaut worden sind. Können Sie uns die mal benennen und können Sie auch nochmal sagen, was Ihnen an diesen Quartieren gut gefällt oder auch nicht gefällt? Also gibt es so eine Best Practice, wo wir dann alle mal rüberschauen können über den Tellerrand?
Naja, aus einer früheren Phase der Entwicklung von so großen Quartieren schauen wir eigentlich immer noch auf das Rieselfeld in Freiburg. Ein Quartier, das ab den 90er Jahren, dann in den 2000er Jahren realisiert worden ist, das eine sehr hohe Vielfalt hat, das von Anfang an praktisch mit einer Straßenbahn erschlossen worden ist, wo eine hohe Differenzierung auch der Nutzungen realisiert worden ist, wo eine starke Ausrichtung auf den nicht motorisierten Verkehr gibt und starke Freiraumplanungen mit tollen Innenhofbereichen, wo also die Leute nicht nur gern wohnen, sondern auch dann, wenn ich an eine Kollegin von mir denke, die dort wohnt, dann sie so ganz selbstverständlich zu mir sagt, du hast doch wahrscheinlich auch kein Auto, oder? Also ich dann davon ausgehe, dass sie dann auch am Stadtrand selbstverständlich ohne Auto wohnt, weil dann auch die Kinder mit dem Fahrrad zur Schule oder in die Kita gebracht werden können und man alles in der Nähe hat. Das ist dort eigentlich realisiert. Und wenn wir jetzt auf die heutige Epoche der Entwicklung neuer Quartiere gucken, dann gucken wir ja eigentlich, weil eben viele dieser Quartiere noch nicht so weit sind, eher nach Wien, in die Seestadt Aspern, die schon sehr viel weiter ist und sich dadurch auszeichnet, dass da eben eigentlich vor allem anderen eine U-Bahn hingelegt wurde, um also gleich den öffentlichen Verkehr dort zu stärken, wo eine hohe Dichte realisiert worden ist, an vielen Stellen, wo sehr innovative bauliche Technologien erprobt werden und wo dann auch eines erreicht worden ist, was immer eine große Herausforderung gerade in heutigen Zeiten anbetrifft und dann interessant umgesetzt worden ist, wie schafft man es, wenn so ein Quartier erstmal im Aufbau ist, doch eine sehr lebendige Struktur von Einzelhandel zu realisieren und dort ist ja das eigentlich sehr innovativ gelungen, indem man also sowas wie ein Stadtteilmanagement für den Einzelhandel von Anfang an fast eingerichtet hat und dort deswegen eine Vielfalt an Läden hat. Und also insofern ist das eigentlich immer ein Beispiel, auf das wir sehr gern gucken. Wir schauen uns da auch an, dass dann nicht alles gleich toll ist. Kein Quartier ist perfekt, aber das hat doch viele interessante Facetten.
Ja, wir gucken uns auch immer gerne in Wien um. Ich glaube, alle gucken sich gerne in Wien um, ist auch eine tolle Stadt und Die haben immerhin auch schon sehr viel gebaut und ich finde es auch interessant, wie die das Alltagsleben auf der Baustelle in einem Quartier organisieren, das noch im Entstehen ist. Das finde ich, haben die gut gelöst mit den Freiräumen, mit dem See, mit den Spielplätzen. Also sie haben auch hohe Aufenthaltsqualität schon in der Bauphase hergestellt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um so dritte Orte zu schaffen, wo man auch mal zur Ruhe kommen kann, Luft holen kann, die neuen Nachbarn kennenlernen. Und das haben die da, finde ich, ganz gut gemacht.
Ja, genau. Und was sich jetzt abzeichnet, vielleicht noch nicht ganz realisiert ist, aber wo man dann auch guter Dinge sein kann, ist, dass dort auch tatsächlich viele Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe der Wohnungen realisiert werden.
Das stimmt auch. Das haben sie wirklich. Mit meinem letzten Gast, dem Zukunftsforscher Marcel Aberle, haben wir das Thema Lebensstile und Milieus und seine Relevanz für die Stadtplanung schon mal diskutiert und aufgegriffen. Dazu las ich: Die Suburbanisierung zielt in den meisten Fällen auf eine höhere Lebensqualität ab. Haben Sie dazu schon Erkenntnisse gewonnen? Und wie beeinflussen veränderte Lebensstile und Haushaltsstrukturen die Nachfrage nach Wohnraum am Stadtrand, im suburbanen Raum?
Naja, eigentlich zeigen ja schon seit Jahrzehnten Umfragen immer wieder und auch ganz unverändert, dass über 70% der Haushalte am liebsten, wenn man sie einfach mal so fragt, im Einfamilienhaus wohnen möchten. Und neue Lebensstile haben sich insofern da inzwischen gezeigt, als kleinere Haushalte, also mit weniger Kindern oder ohne Kinder, auch gerne in Innenstadtlagen leben, in urbanem Umfeld. Und das ist ja das, was an vielen Stellen auch diese Wohnungsnachfrage in den großen Metropolen mittreibt. Und insofern würde man zunächst mal denken, dass die veränderten Lebensstile dazu führen, dass die Leute in die Kernstädte ziehen und dann geringere Nachfrage nach suburbanem Wohnraum existiert. Das war auch einige Jahre so und inzwischen hat ja dann nun die große Preissteigerungswelle beim Wohnraum in den Innenstädten und die weitere Verdichtung durch Zuwanderung dazu geführt, dass viele sich ja dann das Wohnen in der Innenstadt nicht mehr leisten können, obwohl sie es vielleicht gerne dorthin ziehen würden. Also insofern ist die Nachfrage nach suburbanem Wohnraum nie einfach nur in Reinform davon geprägt, dass die Leute dahin ziehen, weil sie genau dahin wollen, sondern viele wollen vielleicht in die Innenstadt, können sich das nicht leisten, ziehen dann raus, auch nicht aus der Mitte der Innenstadt nach draußen, sondern allmählich zieht man also vielleicht vom Stadtrand nach ganz draußen und von der Innenstadt an den Stadtrand. Gerade wenn man die Haushaltsgröße verändert, also wenn man ein paar Kinder kriegt oder so. Und dann ist aber doch heute ganz bedeutend, wenn Leute in einen Großraum ziehen und dann vielleicht nach Berlin oder Hamburg in die Stadt ziehen wollen, dass sie dann von Anfang an den Stadtrand ziehen, weil sie in der Innenstadt gar nichts finden. Insofern ist das, ich weiß nicht, ob das jeweils zweite Wahl ist. Das gibt vielleicht viele Leute, die dann auch gerne dann am Stadtrand wohnen. Aber man kann schon davon ausgehen, dass diese Leute bereit sind, auch in kompakteren Quartieren und mit urbaner Qualität zu wohnen. Insofern ändert sich dann aus meiner Sicht schon die Bereitschaft, in verschiedene Typen von Gebäuden oder Siedlungen zu ziehen.
Das klang aber jetzt sehr zögerlich bei Ihnen. Also an erster Stelle steht der Wunsch nach Wohnraum in der Innenstadt und weil man sich das denn da nicht leisten kann, zieht man dann in die Stadterweiterungsgebiete. Eigentlich dachten wir ja, wir schaffen so neue Sehnsuchtsorte am Stadtrand und die Qualität der neuen Stadterweiterungsgebiete ist so gut, dass man auch gerne dorthin zieht, weil man nahe an der Landschaft wohnt, weil man eine gute Infrastruktur hat, weil man neue Nachbarn kennenlernt. Also es geht ja eigentlich darum, so die Qualitäten, die da entstehen, mal zum Leben zu erwecken und auch gute Geschichten zu erzählen. Wie lebt man eigentlich am Stadtrand? Darum geht's, glaube ich. Und ich habe noch eine zweite Theorie. Ich glaube, das ist genauso, wie Sie das sagen, wenn man nach Hamburg zieht, ist eher die Bereitschaft da, sich neu zu orientieren, sich auf neue Quartiere einzulassen, als wenn man in der Innenstadt wohnt. Das ist so das eine Motiv. Und das andere Motiv ist diese Veränderung der Haushaltssituation. Mal mehr Kinder, mal weniger Kinder. So zieht man in seiner Achse immer rein und raus, je nachdem, was man sich so leisten kann. Aber man zieht nicht vom einen Ende der Stadt zum anderen Ende der Stadt. Das ist, glaube ich, nicht so der Fall oder nicht so die Regel.
Ja, ich hoffe sehr, dass sie neue Sehnsuchtsorte schaffen können.
Ja, genau.
Also es ist natürlich, selbst für die Leute, die gerne in der Innenstadt wohnen, gilt, glaube ich, weiterhin das Tucholskysche Wort, also vorne die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Also dass man die Qualitäten der Innenstadt mit dem grünen Raum verbindet, das ist, glaube ich, schon weiterhin ein Ideal. Und wir wissen, dass das weder in der Innenstadt so leicht geht, weil da das Grün nicht so üppig ist, noch auch am Stadtrand, weil da die Innenstadt nicht da ist. Also da eine gesunde Balance zu finden, das ist ja eine der Hauptherausforderungen, um dann Sehnsuchtsorte zu schaffen.
Ja, aber wir sind ja alle guten Mutes und haben ja auch noch ein bisschen Zeit, diese Orte so zu formen. Sie beschäftigen sich ja mit verschiedenen Themen. Sie haben ja auch Sozialwissenschaftlerinnen in Ihrem Forschungsteam und schauen sich die verschiedenen Bevölkerungsgruppen an, die zukünftig auch dort wohnen und haben sicherlich auch ältere Menschen dabei im Blick. Wie sieht eigentlich Ihr Forschungsblick zu dieser Zielgruppe aus? Die haben ja auch andere Bedürfnisse als meinetwegen Familien, Singles oder wen es da alles gibt. Spielen die für Ihre Forschung eine Rolle?
Die haben wir in verschiedener Hinsicht im Blick. Einerseits in Bezug auf ihre Anforderungen an Infrastruktur, zum Zweiten dann, weil sie ja doch im Quartier sich sehr intensiv aufhalten, anders als beispielsweise Berufstätige, und deswegen in Bezug auf den Freiraum, das eine besondere Bedeutung hat, aber dann auch, wenn sie pflegebedürftig werden, in Bezug auf die Wohnformen, kann man weiterhin in der eigenen Wohnung bleiben und mit ambulanter Pflege und guter Versorgung dann in seinem Umfeld verbleiben, oder wie müssen die Quartiere organisiert sein, dass das gelingt, dass die Leute nicht nochmal umziehen müssen, wenn sie älter werden. Wir sind da noch am Anfang unserer Forschung und ausgehen tut das dann schon von der Beobachtung, dass, wenn wir jetzt wieder dieses klassische Einfamilienhausgebiet betrachten, dann häufig die Häuser, die früher mal von zwei Erwachsenen und zwei Kindern bewohnt wurden, nur noch von zwei Personen oder dann nur noch von einer Person bewohnt werden und über Jahre oder gar Jahrzehnte vielleicht diese Personen, die dort wohnen, überfordert sind mit dem Garten oder vielleicht das auch weiterhin toll finden, wenn sie einen großen Garten haben, aber nicht mehr so intensiv den nutzen, ihren Raum nicht so intensiv mehr nutzen, und wie man also Quartiere so flexibel gestalten kann, dass da Leute dann ihre veränderten Bedürfnisse noch realisieren können, das ist schon auch Ziel von unserer Forschung, aber wir sind da noch nicht so sehr weit.
Ich denke ja, dass ältere Menschen von diesen neuen Quartieren profitieren. Die Nachbarschaft, neue Menschen, neue Orte, dritte Orte, neue Angebote an eine besondere Infrastruktur. Das kann auch, wenn Sie sich dazu entscheiden würden, in diese neuen Quartiere zu ziehen, ein wirklicher Neustart auch im höheren Alter sein. Da bin ich fest von überzeugt. Also wir hatten das auch zum Thema gendergerechte Stadtplanung. Das ist das eine, aber ich wollte eigentlich sagen, das Thema Einsamkeit hatten wir auch. Ich glaube, für Menschen im höheren Alter kann das auch eine Chance sein, mit einer neuen Nachbarschaft auch neue Freunde und neue Herausforderungen zu finden. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Vision für diese Menschen.
Ja, genau. Und das setzt voraus, dass diese Quartiere eine Vielfalt haben, eine gewisse Kompaktheit, dass man da auch auf andere Menschen trifft. Und dann ist, glaube ich, schon der Schlüssel, dass man eine gute Gesundheitsinfrastruktur hat. Also zumindest ist das ja das, was jetzt außerhalb der Stadtränder, vielleicht auf dem Dorf oder so, dann manchmal ein größeres Problem darstellt, dass man gar keinen Arzt mehr findet. Und also insofern sind vielfältige Stadtteile am Stadtrand mit urbanen Qualitäten hoffentlich welche, die eben auch diese Angebote in Bezug auf Gesundheit und Pflege und auf Begegnung dann befriedigen können. Und dann ist das bestimmt ein toller Ort für ältere Menschen.
Wir haben ja vorhin über die Herausforderungen der neuen Stadtentwicklungs- oder Erweiterungsgebiete gesprochen, und in dem Kontext, es gibt eben auch eine Herausforderung, die vielen Gegenstimmen, die es zur Suburbanisierung gibt, die beklagen das erhöhte Verkehrsaufkommen, den Verlust der Biodiversität, die Zersiedelung der Landschaft, die Verlagerung der Arbeitsstandorte, das wird ja auch lautstark beklagt und in der Öffentlichkeit. Was sind denn Ihre Standpunkte zu diesen Themen?
Also ich bin natürlich erstmal ein sehr starker Verfechter von Innenentwicklung, wie anfangs schon angedeutet, und würde sagen, es ist in jedem Fall wichtig, nach Alternativen statt Erweiterung zunächst mal zu suchen. Aber genau das tun ja auch Städte wie Hamburg, Berlin oder Freiburg. Und da gilt es dann also auch, die Quartiere im Blick zu haben, die sich vielleicht in den nächsten 15 Jahren so verändern, dass dort wieder neue Möglichkeiten für Umbau und den Bau ergänzender Wohnungen entstehen. Also das sollten wir nie aus dem Blick verlieren. Aber wir wissen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und um es vielleicht mal an Oberbillwerder anzudeuten, es ist ja da in letzter Zeit auch diskutiert worden, soll man auf Oberbillwerder teilweise oder ganz verzichten und dann Innenentwicklung in Bergedorf stattdessen betreiben. Natürlich soll man Innenentwicklung in Bergedorf betreiben, aber ich halte das für relativ utopisch. Die Wohnungen, die für Hamburg geplant sind, also Oberbillwerder hat ja auch sozusagen eine Bedeutung für ganz Hamburg, jetzt zu realisieren, indem man ausschließlich dann die letzten kleinen Potenziale in Bergedorf sichtet und realisiert. Also insofern, wenn wir starke Wohnflächennachfrage in den Kernstädten haben, die wir ja jetzt auch nicht einfach dadurch zum Erliegen bringen, dass wir nicht bauen, dann wohnen die Leute immer dichter und in immer schlechteren Wohnverhältnissen. Also wenn wir diese Situation haben, dann müssen wir eben neben der Innenentwicklung teilweise auch auf Stadterweiterung setzen und dann eben versuchen, die so schonend wie möglich zu realisieren. Und natürlich kann man auch noch weiter sagen, ja, wir müssen versuchen, die Städte im Umland zu stärken. Dazu kann man vielleicht den öffentlichen Verkehr in die Umlandstädte stärken, so dass dann dort Potenziale realisiert werden. Das wird auch öfters diskutiert, ist sicherlich auch richtig. Aber was wir uns vor Augen führen müssen, wenn wir all diese Wohnungen, die wir jetzt in den relativ kompakten Quartieren wie Oberbillwerder am Stadtrand von Kernstädten realisieren wollen, weiter draußen unterbringen wollten, dann werden einerseits die Verkehrswege viel größer und tendenziell weniger nachhaltig und andererseits ist dann in diesen kleinstädtischen oder mittelstädtischen Umfeldern der größeren Städte normalerweise die Dichte der Quartiere, die dort gebaut werden, viel geringer. Das heißt, wir brauchen viel, viel mehr Fläche, um die gleiche Anzahl von Wohnungen zu realisieren und damit sind wir bei der Frage der Zersiedlung wieder angekommen. Also eine richtige Alternative ist das auch nicht. Wir sollten zwar diese Klein- und Mittelstädte stärken, aber dann auch durch Innenentwicklung und nicht durch weitere Flächenfraß.
Hamburg verfolgt ja auch die zwei Strategien Innenentwicklung und Stadterweiterung an neuen Orten. Also es geht nicht das eine oder das andere. Es geht nur, wenn wir beide Strategien verfolgen, kommt man auf diese Zahl der Wohnungen, die wir bauen wollen. So, jetzt sind wir fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Sie sind ja noch mittendrin in Ihrer Forschung und wir sind ja auch Teil Ihrer Forschung, Oberbillwerder. Und da stellt sich mir die Frage, was wir oder was können Städte wie Hamburg denn von Ihrer Forschung lernen?
Also unser Anspruch ist schon erstmal gute Praxis zu entdecken, also in verschiedenen Städten das, was vorbildlich ist, deutlich zu machen, danach zu forschen, warum ist das in den Städten möglich gewesen und in anderen nicht und dieses Wissen darum, was sind die Erfolgsfaktoren für vorbildliche Entwicklungen auch in der Diskussion mit den Vertretern verschiedener Städte dann zu verbreiten, also sozusagen ein Lernen der Städte voneinander möglich zu machen und zum anderen, indem wir eben diesen Erfolgsfaktoren nachspüren, dann auch hinzuweisen, wo dann ja Chancen bestehen, Prozesse zu optimieren oder was vielleicht auch problematische Entwicklungen sein könnten, also auf vielleicht nicht Gefahren, aber auf schwierige Rahmenbedingungen hinzuweisen. Also ich glaube, da hilft der Außenblick dann auch, weil wir merken immer wieder bei so einer Forschung, die Praktiker wissen immer viel, viel besser als wir von ihrem kleinteiligen Umfeld und Alltag. Da können wir ganz viel lernen. Aber Forscher wissen in der Regel viel, viel mehr im Überblick, weil eben die Praktiker sehr, sehr nah an ihrem Einzelfall dran sind. Und insofern ergänzt sich das vielleicht ganz gut. Dieser tiefen Blick und der auf das eigene Arbeitsumfeld fokussierte Blick der Praktikerin und des Herstellen des Überblicks der Forscherin.
Ja, das finde ich auch interessant. Und wenn am Ende Ihrer Forschung ein Überblick und ein Vergleichen möglich ist, und Best-Practice-Beispiele oder auch andere Umsetzungsstrategien dabei herauskommen, finde ich, das auch, hat das auch einen sehr hohen Mehrwert für ganz Deutschland. Wir gucken ja auch immer gerne über den Tellerrand. So, jetzt komme ich zu einer letzten persönlichen Frage. Die haben Sie aber, glaube ich, quasi schon beantwortet. Und zwar wollte ich oder frage Sie einfach nochmal, sind Sie eher der Stadtmensch oder können Sie sich auch vorstellen, in die neuen Quartiere an den Stadtrand zu ziehen?
Ich bin ein Stadtmensch und wohne in einem gründerzeitlichen Umfeld.
Ja, das ist schön. Okay, dann vielen Dank für Ihre Zeit und die Eindrücke aus Ihrem Arbeitsbereich.
Vielen Dank.
Bei unseren Zuhörenden bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neu Bauen erscheint alle 4 Wochen. Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Homepage www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Boer und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.